Herzlich willkommen zum neuesten Sustainable Podcast mit Friederike und mir. Heute haben wir einen tollen Gast, und zwar den Noah vom Robin Hood Store aus Berlin. Hallo Noah, grüß dich.
Moin.
Noah, ich stelle ja mal wirklich komische Fragen. Ich glaube, die merkwürdigen Fragen stelle ich immer, Friederike, die besseren. Meine erste Frage ist natürlich an dich. Was macht Robin Hood Store überhaupt? Was macht ihr?
Auf jeden Fall ziemlich viel. Wir haben uns viel vorgenommen. Und das größte Ziel ist eigentlich, den Kapitalismus aus seinen Grundfesten rauszuhebeln und ein neues System zu entwickeln, das nicht nur für uns irgendwie was bringt, sondern das eben auch für andere Firmen attraktiv wird, dass die auch Lust haben, danach zu wirtschaften und erkennen, dass eben eine ein bisschen auch gemeinwohlorientiertere Art und Weise zu wirtschaften, dem ganz gut tun würde. Das heißt, letzten Endes unser Hauptansatz daran ist, dass wir unsere Profite nicht für uns behalten, sondern spenden. Und zwar an Organisationen, die sich mit Klimawandel und mit sozialer, globaler Armut auseinandersetzen. Und genau, das machen wir so, dass wir eben, ne, Profite ist ja klar, das, was am Ende wirklich stehen bleibt. Das heißt trotzdem, dass jedes Unternehmen und auch wir seine Angestellten bezahlen soll. Es auch sowas gibt wie Einlagen, es gibt Investitionen. Wir wollen auch wachsen, wir wollen natürlich die Idee irgendwie vorantreiben. Wir sind auch jetzt in diesem Jahr gewachsen, also wir haben auf jeden Fall Bock, mehrere Läden aufzumachen und irgendwie ein System da drin aufzubauen, das funktional ist.
Genau, du hast jetzt schon gesagt Läden, und was heißt Läden? Was verkauft ihr? Was seid ihr?
Wir sind ein Einzelhandel für Bio-Lebensmittel. Und genau, also da versammelt sich dann relativ viel mit drin. Also wir sind ein Bio-Supermarkt, der eben auch Menschen mit einbezieht. Das heißt, dass Leute bei uns Mitglieder werden können, um dann eben auch den Laden ein bisschen mitzugestalten und da eben auch irgendwie eine Stimme dann haben.
Wie kommt man denn auf die Idee zu sagen, wir machen jetzt einen Supermarkt auf? Weil ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht Einzelhandelskaufmann bist, sondern vielleicht irgendwie was studiert hast. Wie kommst du darauf, einen Supermarkt zu starten?
Das Schöne an dem Konzept von Supermarkt ist halt, dass das irgendwie eigentlich was ist, was gesamtgesellschaftlich erstmal gebraucht wird. Also alle Leute brauchen irgendwie Lebensmittel, alle Leute gehen einkaufen im Supermarkt. Und das Konzept Supermarkt, so wie es jetzt ist, auch mit eben den großen Ketten, ist auch was, was letzten Endes nicht sehr funktional ist. Also es ist was, das uns in ein paar Jahren auch auf die Füße fallen kann. Und deswegen war das für uns irgendwie mit jetzt anderen grundsätzlichen Bereichen, also eigentlich wirklich so Bereichen, wo wir gedacht haben, in Richtung Essen könnte was gehen. Vielleicht auch mal ein Franchise eben mit irgendwie dann tatsächlich eine Art von Fast Food, aber halt im Sinne von günstig und fair und gleichzeitig gesund. Da mal irgendwie versuchen, eine Kette aufzubauen. Aber da, also Einzelhandel ist dann doch eben auch einfacher. Und deswegen haben wir uns am Anfang so ein bisschen dafür entschieden.
Du sagst ja wir. Wie ist überhaupt diese Idee entstanden, den Robin Hood Store zu gründen? Also wie kommt man auf sowas?
Ja, das ist eine schöne Frage. Also die Idee ist entstanden dadurch, dass Jurek, einer der Mitgründer, sehr viel Zeit hatte und sich in seinem Kämmerchen eingeschlossen hat und ein paar Jahre lang eigentlich auch diese Gedanken hatte, was könnte man denn machen, dass man wirklich irgendwie was aufbaut, was über Einnahmen eben mehr Gleichheit schaffen kann. Und genau, dann hat er das so ein bisschen angefangen und dann sind auch schnell Mathis und ich dann dazugekommen. Und ja, dann haben wir irgendwie noch zu dritt unseren allerersten Laden, der außerhalb von Berlin ist, gestartet und da so ein bisschen angefangen, erstmal zu üben, wie das denn ist, so mit dem Einzelhandel. Ist halt ein sehr kleiner Laden, aber genau, sehr schön gelegen außerhalb von Berlin. Und dann haben wir das irgendwie dann so entschieden, dass wir dann nach Berlin gehen, haben über einen Zeitraum schon immer mit Menschen auf dem Markt gesprochen. Wir hatten dann am Anfang immer so Marktstand und haben uns da hingestellt und irgendwie probiert, da schon Mitglieder und MitstreiterInnen zu finden.
Das klingt echt richtig, richtig gut und spannend. Ich stelle es mir tatsächlich aber sehr, sehr schwer vor, was jetzt so den Lebensmitteleinzelhandel anbelangt, weil es gibt ja auch so Margen. Also es kommen ja irgendwie alle auch mal so mit, wenn du praktisch Produkte verkaufen willst, dass du so gewisse Margen hast und dass du natürlich gewisse Mengen abnehmen musst, um dann überhaupt ein bisschen was an Gewinn zu erlösen. Ist es nicht auch so, dass es unheimlich schwer ist, an sich so im Lebensmitteleinzelhandel, im Einzelhandel an sich, so Margen zu haben oder Gewinne zu erzielen, die ihr dann spenden könnt?
Also es ist schon so, dass auf jeden Fall bei vielen Produkten, auch jetzt im Vergleich zu anderen Supermärkten, auch so ein Preisbashing passiert. Also dass bestimmte Sachen halt einfach günstiger angeboten werden, als sie zum Beispiel im Einkauf kosten. Das hat dann damit zu tun, dass die eben probieren, irgendwie ihren KundInnen dann zu suggerieren, dass sie, wenn sie das eine Produkt kaufen, natürlich auch die anderen dann nicht günstigeren bei denen kaufen sollten. Das passiert bei uns jetzt, also vor allem auf Mitglieder bezogen, haben wir natürlich jetzt Margen, die niedriger sind. Also bei uns können dann Mitglieder eben auch zu einem geringeren Prozentsatz einkaufen. Aber da sind schon immer noch, das ist alles schon so berechnet, dass dann zwar auch bei ein, zwei Produkten die Marge so niedrig ist, dass da letzten Endes der Gewinn gleich null ist, aber eben auch nur bei den Mitgliedermargen und die generelle Ausrichtung im Einzelhandel, da hast du schon auch recht, das ist natürlich ein harter, schwierig da gegen andere Märkte dann auf die Art und Weise zu bestehen. Aber wenn man sich dann anguckt, was letzten Endes eben so Produkte tatsächlich wert sind, und da wollen wir natürlich auch irgendwie hin, also es ist was, das jetzt im Moment vielleicht auch noch nicht so gut funktioniert, aber auch da, das ist ein System, das uns auch innerhalb der nächsten 10 Jahre ganz schön um die Ohren fliegen könnte, auch mit diesem Preisbashing. Und genau, da sind einfach LieferantInnen dahinter, die natürlich auch irgendwie Preise erzielen müssen und dann Endkunden, die auch bestimmte Preise einfach ab einem Punkt dann bezahlen müssen. Das ist halt so.
Ich habe natürlich sehr viele Fragen noch, aber die nächste Frage, du hattest vorhin gesagt, unsere Mitglieder. Wie läuft es bei euch mit den Mitgliedern im Robinhood Store?
Ja, auf zwei Ebenen. Die können zum einen bei uns Mitglied werden und so ganz normal eben einen Beitrag zahlen. Das ist dann letzten Endes 1% des eigenen Einkommens, um das auch relativ fair zu halten und da keinen festen Betrag zu haben, den sich dann eben auch wieder ein paar Menschen dann nicht leisten können, sondern es eben sehr personalisiert ist, einfach egal, was man verdient, ist 1% des Einkommens. Genau, für Menschen, die dann vielleicht weniger Geld, aber mehr Zeit haben, gibt es auch die Möglichkeit, uns mit 3 Stunden im Monat zu unterstützen. Das funktioniert auch ziemlich gut. Wir haben viele Leute, die irgendwie dann mal an der Kasse stehen oder eben auch ja, im Bereich um den Laden herum uns auch unterstützen und helfen. Da ist jetzt mittlerweile halt eine Community von knapp 1000 Leuten auf einem Team im Mittelpunkt irgendwie aus 12 Leuten. Also da haben wir schon viele helfende Hände dann teilweise. Und dann können natürlich, also es ist keine Grenze gesetzt. So, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass dann keine Möglichkeiten sind, irgendwie sich mehr einzubringen. Dann können Leute eben sagen, das ist jetzt eben auch mein Projekt und dann guckt man eben, was man denen übergeben kann. Und wenn das dann irgendwann aus einer Ehrenamtlichkeit ganz eindeutig rauswächst, dann muss man eben darüber reden, was man dann eben auch geben kann, also was man dann, ob das jetzt eine Stelle ist oder ob das dann irgendwie nochmal was mit den Prozenten beim Einkaufen ist. So. Also wir haben schon ein paar Leute, die auf jeden Fall auch mehr als diese 3 Stunden machen und auch mehr als 3 Stunden in der Woche. Genau. Aber alle so, wie sie können, letzten Endes.
Ja, du hast ja gesagt, ihr habt begonnen praktisch in der Nähe von Berlin und seid dort immer noch und jetzt seid ihr in Berlin. Da kann ich mir vorstellen, es ist ja auch gar nicht so einfach, jetzt einen Laden zu finden sozusagen eine Größe, die auch dann bezahlbar ist. Wie habt ihr das wahrgenommen oder wie habt ihr das umgesetzt, dass ihr sozusagen einen Laden oder 2 Läden jetzt sogar findet? Friederike hatte vorhin sogar gesagt, nee, 3 gibt es insgesamt, so ist richtig. Aber ihr habt 2 jetzt in Berlin. War das so leicht, einen Laden zu finden in Berlin?
Also man muss dazu sagen natürlich, dass es jetzt im Vergleich zu anderen jetzt Supermärkten sind wir natürlich immer noch relativ klein von der Ladenfläche her. Das heißt aber nicht, dass es Sachen bei uns nicht gibt. Das Sortiment ist ziemlich breit aufgestellt. Aber es ist eben jetzt keine Fläche von 200 bis 300 Quadratmetern, sondern halt immer knapp so 100 Quadratmeter. Und genau, ich glaube, da muss man auch ehrlich sein und sagen, Corona hat uns da bestimmt auch geholfen. Also im Sinne von Einzelhandel hat es halt weitergegeben und deswegen haben wir da auch Läden gefunden, die vielleicht sonst umkämpfter gewesen wären. Wir haben dann letzten Endes also es war jetzt nicht besonders schwer. Wir haben beim zweiten auch gedacht, das ist eigentlich jetzt irgendwie eine sehr gute Lage hier am Maibachufer. Das wird bestimmt schwierig, also schwieriger als der erste Laden auch. Und dann war es irgendwie ziemlich schnell klar, dass wir da irgendwie das Rennen dann machen. Und also genau, muss man ehrlich sein, muss man auch ehrlich mit sein, dass auch die Zeit jetzt mit Corona auch für den Einzelhandel eine bessere Zeit war als sonst. Und wir auch gucken müssen, wie es jetzt danach weitergeht, wie da die Gewinne eventuell nochmal sich ein bisschen minimieren werden. Aber genau, wir sind da ganz gut aufgestellt mit den Menschen um uns herum, die eben sowieso einkaufen kommen bei uns und auch das abzuschätzen, was die Community gerade will und wie die, wie die zu uns stehen.
Danke. Aber das klingt ja schon tatsächlich auch ganz anders. Also du sprichst ja von Community, hast die 1000 Menschen erwähnt. Das ist ja schon recht groß und recht viele. Ich weiß natürlich nicht, wo die alle jetzt sind dann. Wahrscheinlich viele in Berlin, würde ich vermuten. Aber das sind ja schon viele Personen, also viele Menschen, die da sozusagen dranhängen. Mich würde da nochmal interessieren, sozusagen, ist das vielleicht auch so vielleicht eine neue Denkweise, die andere Supermärkte nicht so haben, die sprechen ja von KundInnen, dass ihr sagt, das ist eher eine Community, das sind eher Menschen, die jetzt bei uns mitarbeiten. Also ist es eine andere Denkweise auch, ein Stück weit?
Ja, also absolut. Ich habe das sehr mit Spannung auch verfolgt, dann bevor wir auch die Idee wahrgenommen haben, was in anderen europäischen Ländern, aber vor allem am Anfang in New York stattgefunden hat mit den Super-Coops. Und das ist eben auch ein Prinzip, da können letzten Endes dann halt nur die Menschen, die da mitarbeiten, einkaufen gehen. Das wollten wir nicht, aber also insgesamt ist das Konzept super interessant, weil es eben wirklich darauf aufbaut, dass sich danach gerichtet wird, was für Menschen kommen und was sind die Bedürfnisse von den Menschen und nicht einfach, dass man irgendwie im administrativen Bereich in irgendeinem Büro sitzt und sich denkt so, ja, auch so ein bisschen Kapital geprägt, ja, das wollen die Menschen jetzt, das ist das, was jetzt gerade irgendwie in ist, was irgendwie alle haben wollen oder sonst was, muss ja noch nicht mal auf Produkte bezogen sein, aber kann auch auf, ja, auf Wachstum zum Beispiel bezogen sein oder auch auf, dann, wenn Wachstum, wo machen wir den nächsten Laden, also da auch eben eine Möglichkeit zu haben, immer wieder hinterfragen zu können, was wollen eigentlich Menschen? Und da haben wir jetzt einfach eine große Gruppe, die wir immer wieder befragen können, beziehungsweise die sich, wie gesagt, eben auch einbringen kann. Und ich glaube, das ist, was das generell, also jetzt nicht nur auf Einzelhandel, aber auch in dem kapitalistischen System, in dem wir leben, sehr wenig gemacht wird. Da ist ja immer die Rede von einer, ja, dann eben auch unsichtbaren Hand oder Regulierung des Marktes, die eben über Nachfrage passiert und das passiert dann einfach alles so und ganz von alleine und ja, das ist was, das glaube ich zum Beispiel nicht, das ist irgendwie ein altes Ammenmärchen und deswegen finde ich es sehr schön, dass wir einen direkten Bezug haben und würde das eben auch als einen neuen Ansatz sehen, den ich auch ja, der schwierig ist, irgendwie zu übertragen. Ganz klar, also jetzt für den Einzelhandel funktioniert das ganz gut. Aber was passiert, wenn man dann, ja, zum Beispiel, mein Anfangsbeispiel, irgendwie in die Gastro geht? Also wie bringt man dann da Menschen richtig mit ein? Aber ja, das sind Fragen und Dinge, mit denen wir uns eben auch auseinandersetzen.
Ich will noch eine Frage zu eurem Supermarkt stellen und dann will ich aber auch in eure Vision ein bisschen reingehen. Aber erstmal zum Supermarkt nochmal. Ich bin ja tatsächlich auch Mitglied und bin bei euch und ich finde es total angenehm, dass ich weiß, ich gehe bei euch rein und alles, was ich kaufe, kann ich mit reinem Gewissen kaufen, weil ich weiß, dass ihr euch da auch viele Gedanken macht, welche Produkte überhaupt ein Sortiment nimmt. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen, also welche Maßstäbe ihr an die Produkte anlegt und wie ihr entscheidet, was reinkommt?
Ja, also das Nonplusultra ist auf jeden Fall, dass Firmen, LieferantInnen ähnliche Maßstäbe haben wie wir. Und es gibt ein paar, die da relativ nah rankommen. Das sind dann eben auch Organisationen, die sich sehr viel auch mit sich auseinandersetzen und gucken, dass innerhalb der Strukturen eben gut läuft und dass da eine gute Zusammenarbeit läuft. Das andere ist natürlich der ökologische Ansatz, dass auch dem Planeten so wenig wie möglich durch die Produkte geschadet wird. Und natürlich dann auch ein sehr stark ökonomischer Ansatz. Also es wäre natürlich total schön, wenn der Großteil der LieferantInnen dann auch ihre Gewinne spenden würden. Passiert natürlich auch, also es sind ein paar dabei, die auf Arten und Weisen irgendwie spenden. Genau, ist sehr schön, aber im Großteil auch nicht unbedingt die Richtung, die wir gehen wollen würden. Halt eher so ein lokaler Ansatz. Wir stehen da eher für den globalen Ansatz. Aber natürlich ist es trotzdem sehr schön, wenn da schon eine Auseinandersetzung mit passiert. Und die probieren wir natürlich schon auch zu pushen. Also dann haben wir natürlich irgendwie Plätze, wo ganz klar sichtlich ist, das sind jetzt irgendwie Produkte, hinter denen stehen wir komplett. Und der Rest ist auf jeden Fall sehr viel Kleinarbeit. Also wir sind da auch auf einem Level. Letztens kam eine Kundin rein und meinte, dass es bei uns, also sie kommt jetzt noch zu uns, weil alle anderen Bio-Supermärkte drumherum, die haben zwar irgendwie auch ein reichhaltiges Sortiment, aber dann findet sie da halt immer wieder Produkte, die sie halt unzufrieden macht. Und dass sie sich halt auch viel irgendwie damit auseinandersetzt, wer steht eigentlich dann in zweiter Kette hinter so einem Produkt und dass sie die zum Beispiel bei uns eben nicht findet. Und das hat mich total gefreut, weil es war tatsächlich auch eine Sache, die jetzt so das letzte Jahr auch immer mal wieder bestimmt haben, dass wir irgendwie, wenn dann mal Zeit war, da so ein bisschen durchgegangen sind und dann halt auch mal tatsächlich so von AG auch mal mit der Community funktioniert hat, dass wir uns da mit Menschen, die das auch interessiert, zusammengefunden haben und dann auch mal zusammen da rein sind und auch ein paar Basics irgendwie aufgestellt haben, nach was wir da gucken wollen. Und da ist halt ganz klar, also wir wollen nichts, was irgendwie gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch irgendwie aus dem Bereich dann ausbricht, den wir irgendwie versuchen nach vorne zu bringen, was halt auf jeden Fall ist, dass wir insgesamt wollen, dass die Welt eine lebenswertere wird und dann müssen halt solche Produkte weichen, wo sich halt dann auf einmal dann doch irgendwie Nestlé oder Unilever oder so hinter verstecken und das ist leider auch im Biosektor ein Problem. Also da bin ich mir auch sicher, dass wir immer noch Sachen verkaufen, von denen wir das noch nicht wissen, aber eben schon viele aus dem Sortiment rausgeworfen haben, wo wir es wissen.
Genau, und die treuen Podcast-HörerInnen, es gibt auch Fair Afric zum Beispiel. Das finde ich immer sehr gut, da kann ich immer noch so meine Tafeln aufstocken. Also deswegen ist es sehr angenehm, bei euch reinzugehen, weil ich weiß, ich kaufe jetzt wirklich gute Sachen und ich muss nicht selber zu viel nachdenken und Recherche betreiben. Also es ist sehr entlastend für mich. Du hattest es am Anfang schon mal angedeutet, ne? Ihr seid ja nicht einfach nur, ihr wollt ja nicht einfach jetzt Supermärkte über Supermärkte eröffnen, sondern ihr habt da ja eigentlich, ihr wollt die Wirtschaft verändern. Was ist da eure Vision? Wo soll es hingehen und was ist jetzt euer nächster Schritt, den ihr dahin macht?
Also die Vision insgesamt ist schon so, dass wir versuchen, dann auch so viele Unternehmen wie möglich irgendwie mit ins Boot zu holen und zu sagen, hey, also da muss jetzt nicht unbedingt Geld nur nach oben fließen, warum fließt es nicht auch nach unten und dann eben immer weiter nach unten durch. Das System, dass irgendwie einige Einzelne da die Hand aufhalten, ist irgendwie Quatsch und ich glaube, das würde auch in großen Unternehmen den meisten Mitarbeitenden so gehen, dass die uns da zustimmen würden, aber eben keinen Ansatzpunkt irgendwie sehen, da mal zu sagen, ja, aber das System genau könnte so und so verändert werden. Und genau, da wollen wir auf jeden Fall hin. Da haben wir mal so eine schöne Zahl ausgerechnet, dass wenn europaweit 3,5% der Unternehmen ihre Gewinne spenden würden, würden wir eben die, so wie sie jetzt momentan beschriebene, auf der Welt herrschende globale Armut existiert, dann eben würde nicht mehr existieren. Das ist jetzt erstmal eine steile These, ist eine Rechnung von uns und befreundeten VolkswissenschaftlerInnen. Genau, aber es ist auf jeden Fall was, wo wir hinwollen, diese 3,5% zu erreichen. Und da genau spielt halt eben mit rein, dass wir ja dann eben auch über eigene Marken das weitertreiben wollen, dass wir auch in andere Bereiche selber denken wollen, um zu gucken, ob das da Fuß fassen kann. Jetzt momentan natürlich im Einzelhandelsbereich, also wenn Menschen Lust haben, einen Franchise auf Robin Hood zu machen, dann können sie sich gerne bei mir oder anderen aus dem Team melden. Wir sind da auch auf jeden Fall mit ein paar Menschen und auch einigen Läden im Kontakt. Und auch das ist Teil der Arbeit, dass man sich da irgendwie connectet und schaut, also was würde denn da eventuell funktionieren? Und so kann es insgesamt weitergehen. Das nächste Ziel ist auf jeden Fall weiter ein neuer Laden, also auch in dem Bereich, weil den können wir halt jetzt. Und ja, dann mal schauen, wie sich das so entwickelt. Also vor allem halt die spannende Frage, ob das mit dem Franchisen klappt. Also dass wir dann halt auch irgendwann nicht mehr für den Wachstum verantwortlich sind, sondern dass dann eben Menschen das Projekt als Produkt sozusagen aufgreifen.
Also verstehe ich das richtig, dass es euch darum geht, zu sagen, okay, wir können jetzt erstmal Supermärkte, da wollen wir jetzt auch erstmal mal weitermachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Supermarkt in meiner Heimatstadt aufmachen würde, könnte ich euch auffragen. Oder aber ihr plant aber auch, selber Produkte rauszubringen. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und aber auch zu gucken, okay, wie kann man dieses Robin Hood-Prinzip, was ja dahinter steckt, vielleicht auch auf andere Branchen übertragen. Und auch dabei könntet ihr, wenn vielleicht noch nicht jetzt, in Zukunft unterstützen.
Genau, genau so. Das ist perfekt zusammengefasst. Ja, genau so.
Gut, ich wollte es nur nochmal deutlich machen. Genau, und jetzt, du hast ja gesagt, ihr wollt auch eigene Produkte rausbringen. Ich bin ja bei euch in der Signalgruppe drin, das heißt, ich beobachte das und kriege hier und da auch ein bisschen was mit. Ihr habt jetzt ja ein erstes Produkt, den falschen Fisch. Was ist das?
Das ist eine Fischalternative auf Karottenbasis und schmeckt letzten Endes dann, wenn man es ausgepackt hat und auf ein Brot packt, in etwa so wie Räucherlachs oder soll es zumindest schmecken.
Wie seid ihr darauf gekommen, einen falschen Fisch zu machen? Ich hatte davon noch nie was gehört und habe mich ja gefragt, wie kommt man auf sowas?
Ja, also genau, wir hatten an sich einfach auch Lust, auch diesen Bereich auszuprobieren und auch zu gucken, ob die Menschen, die bei uns einkaufen, eben auch ein eigenes Produkt, das dann auch das eben noch mehr unterstützt, auch interessant finden, auch kaufenswert finden und haben das deswegen erstmal als ein Projekt irgendwie auch Anfang des Jahres schon festgelegt, dass wir das machen wollen. Und dass das dann letzten Endes ein falscher Fisch geworden ist, hat schon auch dann mit einer tieferen Auseinandersetzung damit zu tun, was eigentlich gerade auch Bereiche sind, die irgendwie lebensmitteltechnisch interessant sein könnten, beziehungsweise auch was irgendwie noch so den Ansatz von uns auch ein bisschen unterstützt. Und da ist natürlich ein Ersatzprodukt für auch ein Sektor, der ja, so wie er jetzt läuft, eben sehr schwierig ist, vor allem im Lachsfang, wofür es ja letzten Endes ein Ersatzprodukt sein soll, hat sich das irgendwie dann so herauskristallisiert, dass es interessanter wäre, das zu machen als beispielsweise einen Aufstrich oder, weiß ich nicht, eine Hafermilch, was auch auf jeden Fall mit auf den Listen stand, weil es auch total interessante Produkte sind, wo man ganz viel mitmachen kann, aber halt nicht so diesen Aspekten drin haben von genau, wir können wirklich ein Produkt rausbringen, das sich auch ein bisschen gegen die Konvention stellt und probiert, eine Alternative zu bieten. Und dann sind wir so auf Fischersatz gekommen und haben dann erstmal sehr viel ausprobiert. Und dann letzten Endes ist es der auf Karottenbasis geworden.
Mich würde natürlich da nochmal interessieren, also ist es euer erstes neues Produkt oder erstes eigenes Produkt, praktisch, was ihr sozusagen unter eurer Eigenmarke rausbringt, wie schnell sowas geht überhaupt? Also habt ihr jetzt schon 2, 3 weitere Produkte sozusagen noch in petto, die jetzt auch demnächst dann erscheinen werden? Oder sagst du, das ist schon recht schwer gewesen, jetzt ein Produkt erstmal rauszubringen, weil das auch getestet werden muss und so weiter? Und wie seid ihr da auch verbunden? Das würde mich noch interessieren, diese zweite Ebene, mit anderen, jetzt so in Berlin oder auch woanders? Also es gibt ja doch einige, weiß ich jetzt aus eigener Erfahrung, Berlins Food-Startups, die was im Bereich Food machen, auch spannende Sachen. Seid ihr mit denen direkt in Verbindung vielleicht sogar oder mit anderen aus anderen Städten, dass ihr da euch so Ideen holt und mit denen schon zusammenarbeiten wollt?
In dem Bereich eigentlich noch nicht so richtig. Eher tatsächlich auch in dem Vermarktungsbereich, in dem wir jetzt gerade auch mehr reingehen. Also ich glaube, es war in Richtung Mai, dass das Produkt dann tatsächlich bei uns in den Läden erhältlich war. Und genau, also so wie Frederike vorhin gesagt hat, wir sind keine gelernten Kaufmänner oder Kauffrauen und auch keine gelernten LebensmitteltechnikerInnen. Das heißt, alles, was da passiert, ist erstmal auch ein ganz schöner Prozess und passiert auch einfach sehr viel. Das heißt, seit Mai gab es das Produkt vor allem bei uns in den Läden und es kam sehr gut an, haben gutes Feedback bekommen. Und jetzt ist halt die Vernetzung so langsam, aber sicher auch mehr in Richtung andere Läden und das mal vorstellen und dann eben auch da mal sichtbar werden, auch als also nicht nur als das Produkt, sondern auch als Markt und genau eben dann mit irgendwie Flyern oder Postern dann auch auf uns da aufmerksam machen. Und das andere mit den Produkten in der Pipeline, also es sind auf jeden Fall Sachen, die wir erarbeiten, die eben auch interessant sind, aber es ist schon ein Prozess, also es ist auch mehr als ich am Anfang dachte, dann eben auch die genaue Portionierung wirklich auf genau diesem Level dann zu bekommen, dass es auch reproduzierbar ist und auf genau diesem Level eben den Geschmack hat, den man haben möchte. Da sind dann Nuancen irgendwie, dass man nochmal was neu kochen muss, neu einlegen muss. Und dann eben auch da wieder viel Excel-Einträge irgendwie in Minimalformeln irgendwie verändern muss, damit die Inhaltsstoffe dann wieder stimmen. Also es passiert auf jeden Fall und wir haben auch Bock, in dem Bereich erstmal von dem falschen Fisch auch andere Sachen erstmal zu machen, bis wir dann wirklich in andere Bereiche gehen. Aber das wird jetzt nicht, genau, nicht in einer oder zwei Wochen jetzt, dass ich hier irgendwie Promo machen könnte sein, sondern es wird schon, ja, jetzt bestimmt bis Ende des Jahres dauern, dann muss man wieder ein Label machen, dann muss das gedruckt werden, die richtigen Gläser, also lauter solche Ansätze, was dann doch eben schwerer macht, wenn, genau, vielleicht auch nicht viele Leute im Lebensmittellabor und GeldgeberInnen dahinter stehen, sondern letzten Endes halt wir mit unserer kleinen Gastro-Küche. Genau, aber es ist auch nicht der einzige Bereich auf jeden Fall, ne? Also wir wollen jetzt nicht nur selber herstellen, sondern natürlich auch Produkte vermarkten, die interessant sind, wo wir dann eine Kooperation mit anderen eingehen und da das dann unter unserem Label machen können.
Ich habe es schon munkeln gehört, dass ihr bald auch einen Wein habt, einen Hauswein. Falls dem wirklich so ist, freue ich mich. Aber noch eine andere Sache. Du hast ja gesagt, ihr bringt es auch in andere Läden rein, jetzt diesen falschen Fisch. Wie setzt ihr dann dieses Robin Hood-Konzept um, dass die Gewinne und so dann in coole Projekte fließen? Wie funktioniert das da?
Ja, in erster Linie natürlich immer noch darüber, dass da Gelder und dann eben auch ne, die Margen, die Jens auch angesprochen hat, dann erstmal noch nicht das Entscheidende sind, sondern wir als LieferantInnen da schon den großen Teil dann des Gewinns einfahren. Und letzten Endes darüber natürlich, dass wir ein eigenes Produkt vermarkten und herstellen, da viel mehr bei rumkommen kann, weil es auch auf großer Ebene gesehen, wenn wir das in vielen Läden verkaufen können, da kommt schon dann einiges bei rum. Also es ist ja eigentlich dann gewinnbringenderer Bereich, aber es lohnt sich natürlich erst richtig dann gegenüber dem Einzelhandel, wenn man einen Absatz von mal 5.000 Stück oder sowas erreicht und dann eben auch das in Verbindung damit, dass man eben nicht nur das eine Produkt, sondern dann gleich mehrere hat und dann kann man irgendwann mal darüber nachdenken, das vielleicht auch genau irgendwie Fabrikkontext oder sowas herstellen zu lassen. Aber so ist es halt im Moment noch auch sehr viel Handarbeit. Und genau darüber, dass wir das dann in anderen Läden verkaufen, versprechen wir uns schon auch, dass eben da wieder auch ein Connection Point irgendwie stattfindet und da auch ein Interesse von anderen kommt, um sich da mit uns eben dann auch auseinanderzusetzen, beziehungsweise dann auch zu sehen, dass so ein Produkt eben vielleicht auch Fragen aufwirft. Also da steht natürlich auch ganz klar drauf, dass da die Gewinne aus diesem Produkt in Projekte fließen, die sich mit Klimawandel und globaler Armut auseinandersetzen. Und dann werden die das halt mal erklären müssen, was das denn bedeutet. Und das ist natürlich auch total schön. Ja.
Bringt der anderen Erklärungsnöte, was ja auch irgendwie ganz gut ist. Und das ist ja eine gute Sache. Also was mich jetzt da sie nochmal so interessiert, ist auch, wie schnell so eine Community wächst. Also also du hast jetzt gesagt, diese 1000 Personen, die gehen mir nicht aus dem Kopf, weil das so viele sind. Wie wächst denn so eine Community oder wie schnell wächst die, dass ihr sagt, also jetzt haben wir zwei Läden, wir haben jetzt einen in Kreuzberg, einen in Neukölln, in Berlin dann noch den weiteren in Eberswalde. Sagt ihr dann irgendwie, wenn die Community so und so groß ist, dann können wir einen nächsten Laden eröffnen, weil wir einfach so wissen, also aus der Erfahrung heraus, die kaufen dann auch wirklich bei uns ein, also die wollen mithelfen, die spenden schon, wird von ihrem Einkommen. Ab wann ist es denn sozusagen auch möglich, dann überhaupt so einen neuen Laden aufzumachen? In Berlin oder woanders?
Also genau, also es ist schon natürlich an eine Mitgliederanzahl geknüpft, die auch natürlich wichtig ist dafür, dass so ein Laden dann von Anfang an besucht wird. Wir haben am Anfang in Berlin-Neukölln, als wir den Laden aufgemacht haben, knapp 200 Leute gehabt. Die sind dann innerhalb von, glaube ich, 2 bis 3 Monaten sehr stark exponentiell gewachsen und dann irgendwann gab es natürlich so ein Hochpunkt, auf dem wir uns jetzt immer noch befinden. Also es kommen natürlich noch Leute dazu, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass eben dieser starke Wachstum vom Anfang da ist. Dann muss man wahrscheinlich auch noch mal mehr in die Akquise gehen. Also ich bin mir sicher, dass da auch immer noch, also es kommen auch immer noch Leute rein, die dann ganz verwundert sind und so uns fragen, seit wann seid ihr denn hier? Und das ist so, ja, jetzt dann in einem Monat, seit einem Jahr, und die können es gar nicht glauben. Genau, also es ist dann natürlich auch wieder Arbeit, das rumsprechen zu lassen. Aber es geht dann doch relativ schnell, wenn man einmal da ist, dann kommen sehr schnell sehr viele Leute irgendwie mal rum oder hören davon. Und genau, diese 200 Leute am Anfang da, das war eine gute Unterstützungsbasis. Wir haben uns eigentlich vorgestellt und deswegen auch den Marktstand vorher, dass halt so, dass wirklich kein Risiko dabei besteht und vor allem eben auch kein Fremdkapital einfließen muss. Eine Anzahl von so 400 Leuten eigentlich perfekt gewesen wäre. Genau, war dann halt nicht so, war auch okay. Wir haben letzten Endes da kein Fremdkapital von Banken drin, wo wir uns auch in Zukunft ja nicht drauf einlassen werden, da eben in irgendwelche Finanzierungsmuster irgendwie zu kommen, wo dann Gewinne mit uns gemacht werden. Das ist einfach auch ein System, dem wir nicht beiwohnen wollen. Aber dann haben wir natürlich trotzdem irgendwie Fremdkapital dann letzten Endes dafür benutzen müssen. Aber eben welches, wo dann genau, keine Verzinsung und kein Gewinn dahinter steht, sondern halt einfach letzten Endes Bekannte oder Familie, wie man das dann halt dann auch als Start-up-Gründungsteam irgendwie dann so macht. Aber letzten Endes, ja, also wenn das dann in Richtung neuen Laden geht, so 300 bis 400 Leute vorher zu aktivieren, dann ist das eigentlich eine Sache, die erstmal relativ risikofrei irgendwie laufen kann.
Ja, super, danke. Dann wissen das jetzt alle anderen, die was eröffnen wollen, wie es sein müssen. Nein, ich glaube, so einfach geht es dann auch wieder nicht, aber das ist spannend, also weil das ja wirklich, also das war dieser Ansatz, den du ja vorhin schon mal genannt hattest, ist sehr spannend, also einfach wirklich von so einer Community auszugehen. Du kannst natürlich besser planen. Also ich glaube auch Läden, die jetzt eröffnen woanders, die haben da Schwierigkeiten, weil die wissen, also die können natürlich Analysen starten, alles Mögliche, wie viele kaufkräftige Personen sozusagen in der Umgebung wohnen, aber die wissen ja nicht, ob dann die Personen da wirklich einkaufen. Und ich will jetzt keine anderen Namen nennen, aber ist ja egal, also irgendwelche beliebigen Märkte, Supermärkte, die es so gibt, Supermarktketten, die irgendwo einen Laden eröffnen, also die machen sich ja auch Gedanken und ja, die wissen aber nicht, wer wirklich dann dort kaufen geht. Ne? Also das ist bei euch natürlich ein bisschen leichter, würde ich fast sagen. Also wenn ihr schon eine Community habt, wenn ihr Leute habt, die sagen, okay, wir spenden Einkommen oder helfen euch mit, dann könnt ihr schon mal auf die bauen. Ne? Also das ist sehr spannend. Friederike, du hast noch was, aber ich wollte dich nur erinnern, also ich bin ja auch mal ein bisschen der Timekeeper hier oder ne? Und ich schaue ein bisschen auf die Zeit und so, aber bitte, ich gebe an dich weiter, direkt.
Ja, im Hinblick auf die Zeit würde ich auch sagen, ich stelle jetzt nicht noch großartig Fragen, sondern ich würde sagen, wir machen vielleicht so in 1-2 Jahren nochmal einen neuen Podcast, um zu gucken, was daraus geworden ist und was sich daraus noch alles gegründet hat. Genau, Jens. Kannst abbinden.
Ich kann abbinden, du kannst auch abbinden. Also also vielen Dank, Noah, also für die tollen Einblicke in euer Unternehmen. Das macht Spaß. Also ich möchte es auch gerne mal besuchen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich mal wieder in Berlin bin oder in Eberswalde. Aber ja, vielen Dank an dich. Vielen Dank an dich, liebe Friederike, auch und an euch. Und danke fürs Zuhören an alle da draußen. Bis zum nächsten Mal.
Danke euch. Hat Spaß gemacht.